Wir nehmen uns ruhig noch so 2 Minuten Zeit. Da kommen nämlich noch einige, worüber wir uns freuen. Ist doch nicht ganz so einfach, heute den Gottesdienst zu erreichen. Dass Sie da sind zu unserem heutigen Gottesdienst. Herzlich willkommen im Namen der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Wir hören jetzt auf das Präludium. Voranstellen möchte ich heute ein Bibelwort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ein bekanntes Wort, heute, wenn ihr seine, also Gottes Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Seine Stimme, das ist Gottes Stimme. Auch heute möchte Gott zu uns reden, in diesem Gottesdienst. Und ja, wir dürfen uns freuen, dass er zu uns redet, denn unser Gott, wir werden es gleich singen, oder dürfen wir ja nicht, wir werden es hören, unser Gott ist der Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht hat. Er ist der Gott, vor dem wir Ehrfurcht haben dürfen. Und er ist der Gott, der uns über die Maßen liebt und der uns erlöst hat. Es lohnt sich, auf seine Stimme zu hören. Wir sollen unser Herz nicht verstocken, man kann auch übersetzen, verschließen. Das Volk Israel hatte sein Herz vor Gott verschlossen in den Jahren der Wüstenwanderung und musste deshalb etliche Irrwege und Umwege machen. Und Schlimmeres ist geschehen, viele sind nicht ins gelobte Land gelangt zu Lebzeiten. Ja, das Volk Israel hatte eine Haltung gegen Gott eingenommen, eine rebellische Haltung. Es war dem Unglauben verfallen. Es gab sogar Götzendienst. Wir denken an das goldene Kalb. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, wir machen uns nochmal bewusst, wir hören Gottes Stimme, wollen wir unser Herz nicht verschließen, sondern offen sein für sein Reden. Ja, die Folge, dass sich Israel verschlossen hat, war zunächst, sie verstanden Gottes Wege nicht. Das steht vorher in Vers 10. Und deswegen haben sie auch sich nicht nach Gottes Worten gerichtet. Sie verstanden Gottes Wege nicht und wir haben die Chance, Gottes Wege zu verstehen. Gottes Wege mit der Welt, Gottes Wege, ja, mit uns einzelnen Menschen, mit uns auch selbst. Auch wenn manches nicht verstanden wird, weil Gottes Wege höher als unsere sind, aber das, was wir verstehen müssen von Gott her und was wir brauchen in diesem Leben, das will Gott uns sagen und uns offenbaren. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Du hast dich offenbart in deinem Wort und durch deinen Geist. Und danke auch, dass du uns sogar einbeziehst in deine Werke. Wir dürfen mitbauen an dem Reich Gottes und wir dürfen sehr viel verstehen von dem, was geschieht in der Welt und auch in unserem Leben. Und dafür können wir dir nur danken. Danke, Gott, Vater im Himmel, dass du auch heute zu uns reden möchtest. Danke, dass du in unserer Mitte sein möchtest, besonders auch durch das Abendmahl, das wir heute feiern dürfen. Wir dürfen die Größe deiner Liebe zu uns bedenken. Und wir bitten darum, dass du auch die anderen Gottesdienste in dieser Stadt und auch in unserem Land segnest. Die Gottesdienste in dieser besonderen Zeit, Corona, wo viele Einschränkungen erleben müssen, aber wo wir auch neu die Chance haben, auf dich zu hören. Herr, wir bitten darum, dass du neu redest zu unserem deutschen Volk und auch darüber hinaus zu den Völkern dieser Erde. Und wir danken dir, dass du das tun willst. Amen. Wir hören jetzt auf das Lied, was ich schon angedeutet habe, Schöpfer aller Himmel, der die Welt gemacht. Ja, wir kommen zu den Bekanntmachungen. Da möchte ich zunächst diejenigen nennen, die Geburtstag hatten in dieser Woche. Und zwar sind das Ingrid, Sergej, Marie und Karl. Wir wünschen allen von der Gemeinde Gottes Segen mit einem Wort aus Jakobus 1, den Vers 5. Wenn es jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ich denke, das ist eine Sache, die jedem von uns passiert. Jede Woche, wenn es uns an Weisheit mangelt, das ist so im Leben, dass es uns oft daran mangelt, überhaupt die Dinge auch geistlich zu beurteilen und nicht nur einfach menschlich. Ja, dann dürfen wir Gott darum bitten. Und Gott gibt uns Weisheit, er gibt sie uns gerne. Ja, ein Wort eigentlich an uns alle, aber besonders auch für die, die Geburtstag hatten. Wir legen heute eine Kollekte zusammen für die Missionare, die wir regelmäßig unterstützen. Bechnam Mikhail, Ulrike Müller, die in Bulgarien tätig ist. Bechnam arbeitet ja im Raum Bremen. Und wir sammeln auch für das Ehepaar Kohnen, die in Argentinien arbeiten. Ja, denkt an diese Missionskollekte. Der Kasten, mit dem wir das einsammeln, steht ja im Foyer. Dann darf ich euch mitteilen, dass Ingrid Werle im Krankenhaus liegt, im Krankenhaus Achim. Sie hat uns erlaubt, das so weiterzugeben. Sie hatte einen Knöchelbruch, aber es ging ihr, jedenfalls als Niklas Kontakt mit ihr hatte, ging es ihr recht gut. Aber sie bittet um Gebet. Also denkt privat bei euch, wir werden heute wohl keine Gebetszeit haben, denkt da an Ingrid Werle. Dann lässt Kerstin Erhardt die Gemeinde grüßen. Marlies hat sie in Bremen besucht. Kerstin geht es noch immer nicht gut und sie würde sich über Besuch freuen. Da muss man sich aber voranmelden. Wer Kerstin mal besuchen möchte, kann sich vielleicht erst bei Marlies erkundigen und da ein bisschen Rat auch holen, aber das kann gerne gemacht werden, sogar in der jetzigen Corona-Zeit. Dann habe ich geschaut, Gebetsteam für nach den Gottesdiensten hatte sich niemand eingetragen, aber es sind ja mehrere Älteste jetzt auch im Gottesdienst da, also wer ein Gebetsanliegen hat und gerne mit jemandem dafür beten möchte, der kann sich heute an die Ältesten wenden, nach dem Gottesdienst. Ja, ich möchte kurz beten für die Kinderstunde und auch für die Missionare. Wir verneigen uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute auch Kinderstunde, Kinderbetreuung haben können. Bitte segne jetzt die Mitarbeiter und auch die Kinder, dass sie eine gute Zeit haben im Miteinander und auch im Hören auf dein Wort. Ja, und wir bringen dir auch die drei Missionare, die wir unterstützen, danken dir, dass dein Reich gebaut wird in aller Welt, nicht nur in Deutschland, auch in Bulgarien, in Argentinien und in fast allen Ländern der Erde. Und wir bitten darum, dass du diese Missionare, die wir unterstützen, aber auch alle anderen, dass du sie segnest und behütest. Amen. Ja, dann übergebe ich an Erich, der wollte ein paar kurze Worte sagen als Einleitung zu den Liedvorträgen.
Ja, guten Morgen auch von mir. Im ersten Lied werden wir über die Größe Jesu singen und dass er unser Erlöser ist und dass er unsere Sünden vergibt, denn in den Himmel kommt keine Sünde hinein. So, und darum werden wir halt auch im zweiten Lied singen, dass quasi in den Himmel keine Sünde hineinkommt.
Liebe Gemeinde, das Alte Testament, das berichtet von zwei Königen, die könnten unterschiedlicher nicht sein. Ich meine den Saul und König David. Der Saul ist eine tragische Figur. Das heißt in der Bibel, dass Gott ihn verworfen hat. Zunächst hatte Gott ihn natürlich erwählt als König, aber Saul erwies sich dieser Erwählung nicht als würdig und so verwarf Gott ihn wieder. Tragisch. David hingegen, so lautet das Urteil der Bibel, war ein Mann nach Gottes Herzen. Er baute das Königreich auf, er war erfolgreich in den meisten Dingen, die er tat. Und Gott sagte zu ihm, dein Königreich bleibt ewig bestehen. Deine Nachkommen werden irgendwann in den Messiaskönig münden, in den ewigen König Jesus. Dein Königreich, dein Königtum bleibt ewig bestehen. Wenn man sich mal die beiden genauer anschaut, dann verwundert das ziemlich. Denn Saul verspielt seine Erwählung aufgrund einer Lappalie. Er missachtet einen militärischen Befehl. Und zwar war da so eine Situation, er hatte eine kriegerische Auseinandersetzung und dann kam der Prophet Samuel zu ihm und sagte, greif noch nicht an, sondern warte ein paar Tage. Und dann ist Saul nervös geworden und hat gesagt, naja, das ist natürlich jetzt militärisch nicht so klug. Wenn ich warte, dann können die sich gruppieren, die Feinde, dann ist der Überraschungseffekt weg, ich greife sofort an. So, und dann hat er sich gegen den Befehl des Herrn gewandt. Und klar, das ist natürlich nicht in Ordnung, aber es ist auch irgendwie, kommt einem jetzt nicht so schlimm vor. Deswegen gleich das Königreich wegnehmen, das ist ganz schön hart. Es scheint ungerecht, besonders wenn man das mal mit König David vergleicht. Ihr kennt die Geschichte, ja, der begehrt da eine schöne Frau, Bathseba, nimmt sie sich und um das Ganze zu kaschieren, lässt er ihren Ehemann umbringen. Mord aus niederen Beweggründen nennt man das. In Deutschland gibt es dafür lebenslang, in Amerika droht der elektrische Stuhl. Aber Gott lässt sich nicht beirren, David bleibt weiter König, Saul ist verworfen, aber David bleibt erwählt. Warum? Warum? Jetzt mal abgesehen von Gnade, gibt es da irgendetwas im Leben dieser beiden Männer, das man ausfindig machen könnte, wo man sagen könnte, ja, da ist ein Unterschied? Das Einzige, was mir einfällt, ist die Buße. Die Buße machte den Unterschied. Die Buße machte den Unterschied. Saul verhielt sich nicht schlimmer als David, sondern sein Problem war, er tat nicht von Herzen Buße. Er hat diese Fehler nicht vor Gott bekannt, zumindest nicht mit dem Ernst, wie es König David getan hatte. David begann viele Fehler, und zwar große und schwere Fehler, doch sie schockierten ihn selber. Er tat darüber Buße, er bereute es und er bat Gott inständig um Vergebung. Das ist das Einzige, was man sagen könnte, was für David spricht. Er lebte aus der Vergebung und das rettete letztendlich seine Seele und sein Königreich. Wir wollen uns heute sein berühmtes Bußgebet anschauen. Das ist der Psalm 51. Das ist das Gebet, was er gesprochen hatte, als ihm die Augen aufgegangen war. Da ist der Prophet Nathan zu ihm gekommen und hat gesagt, das mit dem Ehebruch war schwere Sünde und diesem Auftragsmord, den du da begangen hast. Und da ist es David wie Schuppen von den Augen gefallen und er betet in der Folge oder als Reaktion darauf dieses Bußgebet, Psalm 21. Steht da auch in der Überschrift, da heißt es, ein Lied Davids erdichtete es, als der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zur Rede gestellt hatte. David betet. Gott, du bist reich an Liebe und Güte, darum erbarme dich über mich. Vergib mir meine Verfehlungen. Nimm meine ganze Schuld von mir, wasche mich rein von meiner Sünde. Ich weiß, ich habe Unrecht getan, meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden, gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Dein Richterspruch kann niemand tadeln. Ich bin verstrickt in Verfehlungen und Schuld, seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat. Das war mir verborgen, du hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. Lass mich wieder Freude erleben und mit deiner Gemeinde jubeln. Du hast mich völlig zerschlagen, richte mich doch wieder auf. Sieh nicht auf meine Verfehlungen, tilge meine ganze Schuld. Gott, schaffe mich neu, gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe, entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist. Mach mich doch wieder froh durch deine Hilfe und gib mir ein gehorsames Herz. Alle, die dir nicht gehorchen, will ich an deine Gebote erinnern, damit sie umkehren und tun, was dir gefällt. Gott, du bist mein Retter, ich habe den Tod verdient, aber verschone mich. Dann werde ich laut deine Treue preisen. Herr, nimm die Schuld von mir und löse mir die Zunge, dann kann ich deine Güte vor allen rühmen. Tieropfer willst du nicht, ich würde sie dir gerne geben. Aus Brandopfern machst du dir nichts, aber wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt, wenn er mit sich am Ende ist und dir nicht mehr trotzt, ein solches Opfer weist du nicht ab. Erweise doch Zion deine Liebe, baue die Mauern Jerusalems wieder auf, dann wirst du auch wieder Freude haben am Opfer, das du uns vorgeschrieben hast, am Brandopfer, das wir dir ganz darbringen. Dann werden auf deinem Altar wieder Stiere verbrannt. Aus diesem Bußgebet entnehmen wir drei Kennzeichen echter biblischer Buße. Zunächst einmal, echte Buße wendet sich an den gnädigen Gott. Dann, echte Buße strebt nach Erneuerung. Und schließlich, echte Buße gibt Gottes Gnade weiter. Das schauen wir uns heute an. Zunächst einmal, echte Buße wendet sich an den gnädigen Gott. Das Bußgebet beginnt mit den Worten, Gott, du bist reich an Liebe und Güte, darum erbarme dich über mich, vergib mir meine Verfehlungen. Es ist ein total ehrliches Gebet, was David hier spricht, und er kann so ehrlich sein, weil er weiß, Gott ist mir gnädig. Stellt euch einen brutalen Vater vor, ein Vater, der beim kleinsten Fehler seines Kindes zuschlägt. Da kommt das Kind an und sagt, Papa, ich hab, und schon setzt es was. Ein Vater, der so mit seinen Kindern verfährt, der erzieht sie zur Lüge, zur Unwahrheit. Ein solches Kind wird auf die Dauer lernen, keinen einzigen Fehler mehr einzugestehen, und zwar aus verständlichen Gründen. So ein Kind lügt dann hervorragend, man kann es überhaupt nicht mehr nachvollziehen, selbst klügste Psychologen könnten aus dem Gesichtsausdruck keine Lüge mehr erkennen. Das Kind ist darauf trainiert, zu lügen. Und Schuld daran trägt allein der Vater, weil er eine Atmosphäre erzeugt, in der Buße überhaupt nicht mehr möglich ist. Und da dürfen wir als erstes feststellen, wie anders ist da unser Gott, wie anders als so ein brutaler Vater. Wir bekennen unsere Schuld immer im Schutzraum seiner Gnade. Wir tun Buße unterm Kreuz. Alle Buße, alles, was wir ihm hinlegen an Schuld und Sünde, geschieht unterm Kreuz, das heißt im Raum der Gnade. Die Welt, in der wir leben, das ist der Raum der Anklage. Du bist schuld. Sobald irgendein Problem auftaucht, ist das die entscheidende Frage. Wer hat Schuld? Du, ganz klar. Impfstoff zu wenig, Spahn ist schuld oder Ursula von der Leyen oder ein Zugunglück, der Zugführer ist schuld. Schuld, Schuld, Schuld. Immer geht es darum, du bist schuld. Auch im Privaten geht es so. Da ist auch immer die Frage, wer ist schuld? Du. Wisst ihr, warum wir ständig andere anklagen? Warum das so in uns Menschen angelegt ist, dass wir das ständig tun? Weil wir Angst haben, selber schuld zu sein. Das ist das Motiv. Wir haben Angst, selber schuld zu sein, und die sicherste Möglichkeit, eigene Schuld zu vertuschen, ist, sie jemand anders in die Schuhe zu schieben. In dem Moment, wo klar ist, du bist schuld, ist ja auch klar, dass ich keine Schuld habe. Und das ist das, worum es geht, bei diesem ständigen Anklagen. Die Welt ist also ein Raum der Anklage. Aber vom Kreuz regiert die Gnade. Da sind Sünder willkommen. Da muss man nicht anderen die Schuld in die Schuhe schieben, weil Gott dich nicht anklagt, sondern weil er dir deine Schuld nimmt, weil er dir vergibt. Das ist der Raum der Gnade. Und in diesem Raum der Gnade können wir unser Schuld ins Auge sehen. Gerade auch unser Schuld vor Gott. Das tut David in Vers 6. Da sagt er, nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden. Gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Wir sehen hier, Sünde ist nicht allein ein rein zwischenmenschliches Problem. Das ist es auch, Ja, und wenn wir andere verletzen, dann ist es sehr wichtig, dass wir zu ihnen gehen und uns auch entschuldigen und um Vergebung beten. Es ist auch ein zwischenmenschliches Problem, aber eben auch nicht nur. Es ist auch ein Problem vor Gott. Machen wir uns das mal am folgenden Beispiel klar. Stellt euch vor, ich habe meiner Tochter, oder ich und meine Frau haben meiner Tochter ein neues Fahrrad gekauft, 300 Euro, und sie fährt da mit vor unserem Haus so längs, ja, an der allerlängs vielleicht, wir wohnen da ja direkt. Und dann kommt ein Mann um die Ecke, nimmt das Fahrrad und schmeißt es in die Aller. Meine Tochter ist schockiert und weint, aber der Mann zieht einen Lolli aus der Tasche und sagt, kleines Mädchen, sei nicht traurig, hier hast du einen Lolli. Und meine Tochter nimmt den Lolli und sagt, okay, und lutscht den Lolli. Mal abgesehen davon, dass ich meine Tochter damit nicht abspeisen lassen würde, aber wenn wir es mal annehmen, sie würde es, wäre dieser Deal trotzdem null und nichtig. Denn juristisch gehört das Fahrrad den Eltern, also mir und meiner Frau. Und der Mann müsste sich an uns wenden und mit uns etwas aushandeln, was dann tragfähig wäre. Dann wäre die Sache okay. Und das ist mit der Sünde ganz genauso. Jede Sünde, auch wenn sie sich gegen Mitmenschen richtet, richtet sich letztendlich immer auch gegen Gott. Wir verderben damit Gottes Schöpfung. Wir verletzen seine Gebote, die er aufgestellt hat. Wir schaden seinen Geschöpfen, die ihm allein gehören. Es ist also keine rein zwischenmenschliche Angelegenheit, sondern wir müssen unsere Schuld vor Gott bringen und sie vor Gott eingestehen. Echte Buße wendet sich immer auch an den gnädigen Gott. Das ist das Erste. Das Zweite, echte Buße strebt nach Erneuerung. Da heißt es in Vers 9, nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. Wir sehen, wie David hier nach Erneuerung strebt. Er möchte, dass sein Herz, seine Seele erneuert wird. In Vers 12 schreibt er, betet er, Gott, schaffe mich neu, gib mir ein neues Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. David macht hier ganz deutlich, dass es ihm nicht nur darum geht, sein Gewissen zu beruhigen, sondern David möchte von Grund auf neu werden. Ich will mich erneuern, ich will mich verändern, ich möchte, dass diese sündigen Muster rauskommen aus meinem Leben, aus meiner Denkweise. Herr, verändere mich, damit ich nie wieder so handle, wie ich es getan habe. Da gibt es ja oft den Vorwurf aus der Gesellschaft, dieser Vorwurf an uns, dass die Gesellschaft sagt, ja, mit diesem Gerede von der Gnade, das ist überhaupt nicht gut, das ist gefährlich, was ihr da macht, weil es öffnet ja der Unmoral Tor und Tür. Gott vergibt dir alles. Ist ja praktisch. Kann man ja einfach so weitermachen. Das wird ja gerade der katholischen Kirche in Köln vorgeworfen, ne, dass sie da ein bisschen großzügig mit sich selber sind, wenn es um Kindesmissbrauch geht. Und das ist ein Vorwurf, der ist auch gerechtfertigt. Das kann wirklich so falsch laufen. Aber klar und deutlich gesagt, wenn man Gnade als Deckmantel dafür benutzt, um weiter zu sündigen, dann hat man echte Buße nicht verstanden. Das machen manche Christen oder manche, die sich Christen nennen, so, ja. Aber es ist nicht das, was die Bibel unter echter Buße versteht. Sondern wer um Vergebung bittet, der verpflichtet sich gleichzeitig dazu, alles zu machen, um sich zu ändern. Ansonsten hat er echte Buße nicht verstanden. Eine echte Buße strebt nach Heiligkeit. Echte Buße weint über ihre Sünden. Sie sehnt sich nach Erneuerung. Wir bekennen also unsere Schuld nicht nur, um unser Gewissen zu entlasten, sondern um gemeinsam mit Gott daran zu arbeiten. Wir legen es auf den Tisch und sagen, Gott, ich lege es auf den Tisch, damit du mich veränderst. Damit wir gemeinsam einmal schauen, warum ich so etwas tue, was da geändert werden muss, damit ich es nicht mehr mache. Echte Buße strebt nach Heiligkeit. Und dann drittens, echte Buße gibt Gottes Gnade weiter. In Vers 17 betet David, Herr, nimm die Schuld von mir und löse mir die Zunge, dann kann ich deine Güte vor allen rühmen. Wir spüren in diesem Gebet, wie David überwältigt war von Gottes Gnade. Er war tief berührt von der Liebe Gottes. Und er möchte diese Gnade auch anderen zukommen lassen. Er möchte diese Gnade verkündigen. Die Gnade Gottes zieht also Kreise, wie so ein Stein, der ins Wasser plumpst und dann gibt es so eine kreisförmigen Wellen. So zieht die Gnade Gottes auch ihre Kreise. Wer die Gnade Gottes erfährt, der lädt auch zu dieser Gnade ein. Wir können das an den Biografien der großen Evangelisten ablesen. Also zum Beispiel Spurgeon, dieser große Baptistenprediger aus England, der viele Menschen zu Jesus geführt hat. Oder Billy Graham, amerikanischer Evangelist, der hat in Fußballstadien zu Jesus eingeladen. Martin Luther, der die Gnade überhaupt erst wieder auf den Bildschirm der Menschheit gebracht hat mit seiner Reformation. All diese großen Evangelisten hatten sehr tiefe Bekehrungserlebnisse. Die hatten eine Zeit in ihrem Leben, wo sie unter ihrer Schuld gelitten haben. Die haben ihre Sünde als eine schwere, schwere Last empfunden. Ihr Gewissen hat sie gequält und sie hatten eine Angst vor der Hölle. Und dann kam dieser Moment in ihrem Leben, wo sie vom Kreuz davon frei geworden sind, wo sie alles Jesus hinlegen konnten und neu geworden sind. Und diese Gnade hat sie so überwältigt, sie waren so überwältigt von Gottes Liebe, dass sie das weitergegeben haben. Sie brannten für Jesus und verkündeten dann anderen diese Gnade. Und so zog die Gnade Gottes ihre Kreise. Und das ist bei uns genauso. Vielleicht nicht oder nicht in diesem Maße, wie die großen Evangelisten es gemacht haben. Aber auch wir sollen die Gnade Gottes so erleben, dass wir sie anderen wünschen, dass wir sie weitergeben an unsere Freunde und Mitmenschen. Die Gnade Gottes zieht Kreise, auch weil die Gnade Gottes uns barmherzig macht gegenüber anderen. David erfuhr Barmherzigkeit von Gott und nun schaut er auch barmherzig auf andere. Am Ende seines Gebetes betet er: Erweise doch Zion deine Liebe, baue die Mauern Jerusalems wieder auf. Also er wünscht jetzt seinen Mitmenschen auch diese Liebe Gottes. Er wünscht ihnen auch, dass sie diese Liebe erfahren. Er ist barmherzig geworden gegenüber anderen. Jesus sagt immer wieder, dass das ein Test ist, ob wir die Gnade Gottes wirklich verstanden haben. Eine unabdingbare Voraussetzung dafür, wirklich erlöst zu sein, sagt Jesus, ist, dass wir unsererseits anderen Menschen barmherzig sind. Wenn ihr anderen gegenüber nicht barmherzig seid, habt ihr Gottes Gnade nicht verstanden, sagt Jesus an vielen Stellen im Neuen Testament. Berühmte Stelle, das Gleichnis vom Schalksknecht. Da ist ja dieser Knecht eines Königs, der hatte hohe Schulden beim König und der König erließ ihm diese Millionen Schulden. Aber nun hatte dieser Schalksknecht seinerseits Schuldner und das waren kleine Kleckerbeträge, die da ihm geschuldet wurden, aber er war hartherzig und er sagte, ihr müsst mir jeden Cent zurückzahlen und wenn ihr das nicht macht, dann werfe ich euch sofort ins Gefängnis. Als der König nun davon hörte, wie hart dieser Schalksknecht war, da war er entsetzt, der König, und sagte, das darf doch nicht wahr sein. Ich vergib diesem Menschen Millionen an Schulden und er bringt Leute ins Gefängnis für 20, 30 Euro. Das darf doch nicht wahr sein. Und er wirft diesen Schalksknecht dafür in den Kerker. Jesus nimmt diese Geschichte als Gleichnis und sagt, wenn ihr anderen gegenüber nicht barmherzig seid, dann habt ihr Gottes Gnade nicht verstanden. Dann kann Gott euch auch nicht vergeben. Also die Gnade Gottes zieht ihre Kreise, denn echte Buße gibt die Gnade Gottes weiter. Sie lädt zum Kreuz ein und ist barmherzig gegenüber ihren Mitmenschen. Von der reinigenden Kraft der Buße haben wir heute gesprochen und ich möchte nochmal das Wichtigste zusammenfassen. Die Buße macht den entscheidenden Unterschied. David hat nicht weniger gesündigt als Saul, aber er hat von Herzen Buße getan. David hat viel falsch gemacht, aber seine ernsthafte Buße hat ihn gereinigt. Und aus seinem Gebet erkennen wir drei wichtige Aspekte dieser biblischen Buße. Die möchte ich noch einmal kurz wiederholen. Zunächst, echte Buße wendet sich an den gnädigen Gott. Wir können ehrlich sein und unsere Schuld vor Gott ausbreiten, weil Gott barmherzig ist, weil er uns wirklich liebt, weil er uns unsere Schuld nicht vorhält, sondern weil er sie uns aus Liebe heraus vergibt. Dann haben wir gesehen, echte Buße strebt nach Erneuerung. Es geht nicht darum, einfach nur ein besseres Gewissen zu haben, um dann weitermachen zu können, sondern Ziel echter Buße ist es immer die Erneuerung des eigenen Herzens. Ich will ein neuer Mensch werden. Ich will, dass Gott mich so erneuert, dass diese sündhaften Muster, die immer wieder bei mir auftauchen, dass die rausgebrannt werden durch das Feuer Gottes. Und schließlich, echte Buße gibt Gottes Gnade weiter. Wenn wir Gottes Gnade erfahren, dann laden wir auch andere zum Kreuz ein. Und dann sind wir barmherzig gegenüber unseren Mitmenschen. Wenn echte Buße in unser Herz fällt, nicht echte Buße, wenn echte Gnade in unser Herz fällt, dann ist das wie ein Stein, der Wellen schlägt, echte Buße zieht Kreise. Die Gnade Gottes zieht Kreise. Die Buße ist eine reinigende Kraft. Bevor wir jetzt das Abendmahl einnehmen wollen, werden wir ein paar Minuten Stille haben. Und das ist die Möglichkeit für dich, einmal alles vor Gott zu legen, was vielleicht in jüngster Zeit dich so beschäftigt, was nicht gut gelaufen ist, wo wir Dinge getan haben, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Das wollen wir ihm jetzt in der Stille bringen. Dazu sind wir ein paar Minuten still und ich werde dann diese Zeit der Buße mit einem Gebet abschließen. Lasst uns stille sein und Gott unsere Schuld bekennen. Lieber Vater, du bist reich an Liebe und Güte. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen und alles, was uns belastet, so vor dich hinlegen können. Wir danken dir, dass du das mit einer Liebe aufnimmst, mit einem liebevollen Lächeln, mit einer väterlichen Freude, dass wir unsere Schuld dir gegenüber nennen. Und du hast gehört, was wir dir alles gebracht haben in der Stille. Ich möchte dich bitten, dass du uns vergibst für all das, was wir getan haben. Und wir bitten dich, dass du uns erneuerst. Du siehst, wie wir und auch unsere Mitmenschen unter unseren Sünden leiden. Du siehst auch unsere Hilflosigkeit, wie wir manchmal daran scheitern, uns zu ändern. Und ich bitte dich, dass du mit deiner Gnade, mit deinem Heiligen Geist kommst und uns wirklich neu machst, veränderst. Herr, schenk uns ein neues Herz, damit wir dir ganz gehören. Amen. Wir wollen nun uns auf das Abendmahl einstimmen und wir hören dazu das Lied »Wie tief muss Gottes Liebe sein?« Jesus spricht zu seinen Jüngern, »Mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen.« Wer von dem Abendmahl nimmt, der bekennt damit, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Er ist der Herr meines Lebens. Das ist ein sehr tiefgehendes, umfassendes Bekenntnis. Und das sollte man nicht leichtfertig geben, sondern nur wer das von Herzen auch bejaht, sollte am Abendmahl teilnehmen. Wer Jesus nicht als seinen Herrn und Erlöser ansieht, der reiche das Brot und den Kelch einfach weiter, ohne davon zu nehmen. Die Bibel mahnt, wer ohne Ehrfurcht von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir wollen auf die Einsetzungsworte hören und stehen dazu auf. Denn ich, Paulus, habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du durch deinen Tod uns reingewaschen hast. Und wir danken dir, dass wir das durch Glauben angenommen haben und dass wir jetzt im Abendmahl diesen Glauben noch einmal ganz symbolisch darstellen können und sagen dürfen, ja, wir nehmen an, was du für uns am Kreuz getan hast. Wir danken dir, dass wir als gereinigte Sünder vor dir stehen, als deine neu gewordenen Kinder. Amen. Zu den Einsetzungsworten für den Kelch stehen wir auf. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Tod am Kreuz uns zu einer Gemeinde zusammengestellt hast. Wir sind so unterschiedlich und haben ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Lebensgeschichten, aber wir stehen hier gemeinsam vor dir als ein Leib, als dein Leib, weil du uns erlöst hast, weil du jeden Einzelnen hier gewollt hast und ihn in diese Gemeinde geführt hast. Ich danke dir, dass du uns so liebst und ich möchte dich bitten, dass du diese innere Einheit, dieses Band der Liebe unter uns immer von Neuem stärkst. Amen. Ich möchte euch segnen, bitte steht dazu auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir nehmen Platz und lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Lied. Und zwar ein Lied, was euch auch in die neue Woche hineintragen kann. Es heißt, in Christus ist mein ganzer Halt.